Hallo und herzlich willkommen zu Kaffee, Stulle, Gin. Das ist die 63. Folge. Hallo Anna.
Hallo Emmy.
Na du, wie geht's?
Heute echt gut. Ich sitze hier an meinem Lieblingsplatz, in meinem Lieblingszimmer. Die Sonne scheint, der Nebel, der heute Morgen da war, hat sich verzogen und ich habe schon Sport gemacht. Ich fühle mich richtig ausgeglichen heute.
Das klingt doch super. Mir geht's auch gut. Ich bin guter Dinge. Die Sonne scheint. Ich hab Sonntag Geburtstag.
Yay!
Und es sieht so aus, als wäre das Wetter auch Sonntag tatsächlich gut, wo bis die letzten Tage immer so aussah, als soll es regnen, aber jetzt ist Sonne vorhergesagt und ich würde ja ganz gerne ein bisschen feiern, aber das machen wir, wenn, dann nur draußen, wegen Corona und so.
Und das ist so.
Das sehe ich ja nur bei Sonne, ne? Dann quasi. Ja. Im Regen will ja auch keiner gerne auf einer Gartenparty sein.
Nee, aber es war doch eigentlich immer gut. Letztes Jahr war ich nicht im Lande, aber irgendwie war doch dein Geburtstag oft schon gutes Wetter, oder täusche ich mich? Ich überlege gerade, einmal hatten wir so einen ganz schlimmen Wolkenbruch, da haben wir bei dir gebruncht und dann gab es eine Sturmwarnung und dann kriegten alle möglichen Leute Anrufe aus den Schulen, dass die Kinder abgeholt werden müssen und so. Kannst du dich erinnern?
Ja,
das ist ein paar Jahre her.
Stimmt. Nee, aber meistens habe ich wirklich total gutes Wetter an meinem Geburtstag. Also ich erinnere mich auch als Kind sogar schon, auch damals, als wir noch keinen Klimawandel hatten, habe ich häufig bei Sonnenschein im Garten dann irgendwie wilde Spiele machen können an meinem Geburtstag.
Ja, sehr cool. Das wird bestimmt super am Sonntag.
Ja, ich hoffe sehr, dass das alles klappt. Und ja, und deswegen bin ich auch voller Vorfreude. Vorhin kamen schon ganz viele Päckchen an von meiner Familie. Und ich liebe das, selber Geburtstag zu haben.
Ja, wer nicht? Ich finde das auch super.
Ja, genau.
Sehr schön. Worüber sprechen wir heute?
Wir sprechen über die 90er Jahre, haben wir uns überlegt.
Yay.
Die 90s.
Ja, finde ich total gut. Also ich meine, es gibt viele Dinge. Also ich glaube, das trifft ja auf uns beide zu, dass das ein ereignisreiches Jahrzehnt war, oder?
Ja, voll. Also das war so ein bisschen meine wilde Zeit auch, die 90er.
Ja, also ich war auch so sagen.
1990 war ich 19.
Und, 19.
Ja, genau. 19 in 90. Und deswegen habe ich da natürlich dann, 91 habe ich mein Elternhaus verlassen und dann begann die wilde Zeit.
Cool. Ja, also man sieht ja irgendwie wieder, das sehe ich vor allen Dingen an meiner großen Teenager-Tochter und an den Dingen, die sie so konsumiert, also medientechnisch, dass total viele Dinge wieder da sind, also modetechnisch. Ich möchte nicht sagen, dass das alles von Vorteil ist, dass das wieder da ist.
Nein, bei einigen Dingen, da sage ich jetzt auch immer, ihr werdet euch später in Grund und Boden schämen, dass ihr das so gemacht habt.
Ja, aber das also, müssen sie selber, da müssen sie durch.
Genau, also die 80er schwappen ja auch noch so ein bisschen mit rein. Also ganz schlimm finde ich im Moment die Mode bei den Jungs. Die tragen ja jetzt alle Schnäuzer.
Ja, also was
die sehen alle aus wie Mini-Tom Selleck.
Oh Gott, ja, aber das ist ja nicht 90er, das ist ja 80er.
Das ist 80er, aber dazu dann klamottenmäßig komplett 90s. Also so gerne so Strickpullover, die so ein bisschen... So auch so Muster eingestrickt haben und dann so einen Rundhalsausschnitt und eine Panzergoldkette drüber.
Ja, also das trägt ja tatsächlich so eine Kette. Ist ja sogar bei meinem 13-jährigen Sohn angekommen.
Ja.
Und der trägt allerdings irgendwie so ein, was seine Großschwester ihm verehrt hat, weil er sich das so gewünscht hat, irgend so ein pseudo-silbriges Gedöns, aber so eine Panzerkette auf jeden Fall.
Ja,
und ich sag dann immer zu denen, Leute, ganz ehrlich, ich weiß, dass ihr das ist jetzt gerade so ein It-Piece und das müsst ihr jetzt haben, aber das waren echt die Prolls, die das hatten.
Ja.
Auch Ballonseide-Anzüge waren nicht It-Pieces, sondern und auch Adiletten. Also das ist ja auch sowas, ne?
Genau,
wo
Adiletten, Ballonseide-Jacken, Polohemden sehe ich auch viel, dann auch so gerne bis hoch zugeknöpft.
Aber die waren nie weg, oder? Ich habe das Gefühl, Polos waren nie weg.
Ja, das stimmt. Aber die Art, sie zu tragen, ändert sich dann immer. In den 80ern wurden die ja mit hochgestelltem Kragen getragen.
Ja.
Und in den 90ern dann bis nach oben hin zugeknöpft, mit Kragen runter.
Ja, aber diese 80er...
Und sehr weit und groß.
Ah, okay. Also diese 80er-Trageart mit dem hochgeschlagenen Kragen hatte ja dann noch pastellfarbene Pullover, die so über die Schulter gelegt wurden. Ne? Mhm.
Oder Jacketts mit Schulterpolstern und hochgeschoppten Ärmeln à la Miami Vice.
Ja, genau. Das hatten wir gerade, da haben wir gerade auch unseren Kindern von erzählt, mein Mann und ich, dass wie dieser Miami Vice schick war, dieser Pastell schick. Und aber natürlich dabei, da wurden ja Rundhals-T-Shirts unter den Jackets getragen, ne? Da nix Polo. Also
nee, stimmt, Rundhals-T-Shirts oder auch gerne bei den ganz harten Leuten Träger, also bei den Jungs.
Ja.
Also Träger-Shirts, also mit so breiten Trägern, ja, ganz und so etwas tieferen Ausschnitten.
Ja, so ein bisschen der Stallone-Schick noch.
Ja, Stallone, wo dann vorne auch ein Logo auf dem T-Shirt war. Ja, zum Beispiel super. Vogue stand dann da drauf.
Also ich war 1990 17 oder wurde 17, ich habe ja mitten im Jahr Geburtstag und ich hatte in dem Jahr, habe ich in den Sommerferien einen sehr ausführlichen, 5 Wochen langen Sprachkurs gemacht in Cannes an der Côte d'Azur und hatte echt den Sommer meines Lebens, glaube ich, also so in meiner Jugendzeit, sage ich jetzt mal. Weil wir natürlich, also wir waren da in Gastfamilien untergebracht. Ich war da mit einer Freundin zusammen und wir waren in einer Gastfamilie und wir haben echt nur, also wir hatten Anwesenheitspflicht.
Ah, von dem Sommer hast du mich mal erzählt. Mit der alten Dame, bei der ich gewohnt habe.
Weil die echt ein bisschen crazy war und aber total cool. Und da haben wir nur, also ich weiß gar nicht, was wir da alles, also ich erinnere mich an Schlaf nur tagsüber am Strand. So. Mhm. Ja. Und ansonsten waren wir halt echt nur draußen. So. Und wir waren, also ich bin da 17 geworden in dem Urlaub auch. Oder in, das war ja eigentlich ein Sprachlernaufenthalt. Und wir haben, glaube ich, echt nur, also meine Erinnerung ist, tanzen, nächtelang am Strand irgendwie abhängen. Und natürlich sind wir morgens in die Schule gegangen, weil wir, wie gesagt, Anwesenheitspflicht hatten. Aber wir hatten halt Schule bis mittags und danach sind wir an den Strand und haben geschlafen und sind geschwommen und uns haben uns gebräunt und dann nach Hause umziehen, auffrischen und wieder los, ne?
Wie krass. Ja, also ich habe einen ähnlichen Sommer erlebt, 91. Da habe ich nämlich Abi gemacht und dann bin ich danach für einen Monat nach Florenz gegangen zu einem italienischen Sprachkurs. Mhm. Und da gab es einen total coolen Club, der hieß Andromeda, das weiß ich noch. Und wir hatten dann eine Ferienwohnung, also so kleine Wohnungen. Wir wurden in WGs quasi zusammengepackt, die Sprachschüler. Und ich habe mir mit einer Schweizerin und einer Französin eine kleine Wohnung ziemlich nah bei der Sprachschule geteilt. Und der Club war auch nicht weit. Wir haben uns an der Fahrräder gemietet für den Monat und sind dann nachts auch dann immer im Andromeda gewesen oder noch haben noch am Arno gesessen auf irgendwelchen Brücken und
herrlich.
Es war sehr heiß, aber es war nichts mit Strand natürlich. Mhm. Und es waren auch wirklich nicht so viele Italiener, glaube ich, da, weil die ja immer flüchten in den heißen Monaten in ihre Strand- oder Bergunterkünfte. Mhm. Aber es waren natürlich internationale Sprachstudenten da aus aller Herren Länder und es war ein sehr, sehr lustiger Sommer. Das weiß ich. Ja. Aber ich hatte einen festen Freund, deswegen war ich ganz solide.
Ich hatte keinen festen Freund, tralala, in dem Sommer.
Ja, Nee, ich war da noch relativ frisch liiert und mein Freund hat mich dann am Ende dort abgeholt, das weiß ich noch. Der kam
Ja, meine Mitbewohnerin und Freundin, mit der ich da zusammen gewohnt habe, die hatte auch einen Freund. Und der kam dann, der machte Interrail, der hatte Abi gemacht in dem Jahr. Und der machte Interrail und kam dann irgendwie auch zwischendurch dahin. Das war ihr aber mehr hinderlich als irgendwas anderes, weil die hatte nämlich mit einem sehr hübschen Typen aus, weiß nicht mehr, London oder wo der herkam, irgendein Techtel am Laufen. Und dann störte der feste Freund ein bisschen, als der ankam.
Ja, ja, solche Stories habe ich da natürlich auch erlebt. Ich war nämlich auch mit einer Freundin dort, die mit der ich zusammen Abi gemacht hatte. Wir haben aber nicht zusammen gewohnt. Und die sollte eigentlich mit mir zurückfahren am letzten Tag dann. Und also mein Vater und mein Freund kamen damals, um mich abzuholen. Und sie sollte mit uns zurückfahren und hat uns dann sehr überraschend am Abreisemorgen verkündet, dass sie doch noch bliebe, weil Paul aus Australien mit seinen grünen Augen sie überredet hatte, doch noch ein bisschen länger zu bleiben.
Ah, genau.
Die hatte aber auch einen Freund in der Heimat und dem lief ich dann auch prompt 2 Tage später über den Weg und er so, ihr seid wieder da? Und ich so, ja, ich schon.
Oh, oh.
Ja, das war ein bisschen unangenehm damals.
Aber sag mal, 1990, was hattest du für Klamotten, die so typisch 90er sind? Oder Frisur oder Make-up?
Also ich hatte, wenn ich das richtig, ich hatte lange Haare. Ich hatte so eine vorne quasi wie so ein Spoiler mir mit Haarspray und auftupiert an die Stirn gebaut.
Also Pony oder?
Ja, ich hatte einen Pony, aber den habe ich nicht ins Gesicht getragen, sondern immer auftupiert, dass der so wie so eine Tolle vor meiner Stirn stand. Ich hatte immer roten Lippenstift drauf.
Das nicht so braun, das war ja in den 90ern irgendwie immer so dunkel, ne?
Das kam erst später, Also in den, ich weiß auch, das war so meine Oberstufenzeit, 90, 91, ich habe ja 91 dann, wie gesagt, Abi gemacht und dann habe ich immer so roten Lippenstift drauf gehabt und dann Schulterpolster auf jeden Fall massivst. Mhm. Also ich hatte, ich weiß, mein Vater, der hatte mir irgendwie so ein, mit dem war ich mal in London in der Zeit und der hat mir dann so ein hellgrünen Hosenanzug gekauft, also wie so Natur, also so ein Schilfgrün aus so einem leinenartigen Stoff mit gigantischen Schulterpolstern und so einer weiten Buntfaltenhose.
Oh ja, dazu. Buntfalten, ja.
Und ich hatte dieses Jackett, also das hatte ich immer an und dann hatte ich aber auch noch so ein paar Flohmarkt-Klamotten. Das heißt, ich hatte so eine Lederjacke vom Flohmarkt, so eine Motorrad, so eine Bikerjacke, die ich viel getragen habe. Und dann so schwarze Oma-Jackets mit und Spitzenblusen habe ich auch gerne getragen vom Flohmarkt.
Interessant. Ganz anders, ein ganz anderer Look als bei mir.
Und Schuhe waren immer so geschnürte Stiefeletten mit einem kleinen Absatz. In schwarz und braunem Leder hatte ich die.
Oder, und Scrunchies?
Oder, ja, natürlich. Scrunchies und Superga-Turnschuhe. Hatte ich immer. Ja. Was heißt hier? Ach Gott. Und Pumps.
Ja, nee, interessant.
Schwarze Pumps, spitze schwarze Pumps mit einem kleinen Absatz. Hatte ich auch immer.
Also ich hatte immer so ein, also ich hatte auch lange Haare, weil ich eine Haarspießer bin und immer lange Haare hatte. Und ich hatte kein Pony, aber ich habe mir auch eine tolle frisiert. Aber ich habe dann quasi immer vorne die Strähne genommen und habe die so eingeschlagen. Weißt du?
Mhm, ja.
Und dann auch so ein bisschen antupiert, dass das ein bisschen Substanz hatte. Und dann hatte ich ganz oft hinten so ein, habe ich die dann im Nacken zusammengenommen, die Haare, weißt du, mit so einer großen Samtschleife.
Ja, ich hatte auch Samtscrunchies.
Genau,
selbst genäht. In allen Farben. Dunkelrot, aber eher so gedeckte Farben. Schwarz, dunkelrot, dunkelgrün.
Dunkelgrün und schwarz hatte ich auch. Mhm. Und dunkelblau. Genau. Und dann hatte ich immer, also was natürlich irgendwie total in war, so ein bisschen später kam dann nochmal 501 zurück.
Ja.
Da hatte ich auch eine weiße und eine rote.
Mhm.
Aber 1990 noch nicht, da hatte ich eher so gut, das war, ich habe ja tatsächlich auch mal, das war eine kurze Phase, Sachen genäht und ich hatte mir, das war dann so mein, der Ausdruck für Individualität sozusagen, ich hatte mir aus provenzalischen, das sind so diese ganz bunten Paisley-Stoffe gewesen, die meine Mutter als Tischdecken hatte, daraus hatte ich mir so ganz weite Hosen genäht.
Oh mein Gott, weißt du, sowas hatte ich auch.
Genau.
Aber das war Ende der 80er bei mir.
Ja, nee, das war, ich überlege gerade, nee, das war Anfang 90er bei mir. Also ich weiß, dass ich nämlich in diesem Urlaub, in diesem 1990er Sommer schon auf jeden Fall so eine oder zwei davon mit hatte. Also muss ich die da ja schon gehabt haben, sozusagen. Und genau, und dann hatte ich, also tatsächlich dieses Baumwollstrickpulli einfarbig und darunter Polohemd, was mit hochstehendem Kragen oben rausguckte. Das hatte ich noch aus den 80ern, da waren noch so Reste auf jeden Fall bei mir.
Ja, ja,
das im hatte ich Style. Auch
den türkisfarbenen Baumwollstrickpullover von Benetton, gerne mit einem weißen Polohemd.
Genau, Aprikot und weiß. Genau, und dann hatte ich immer... also so Schuhe, damals ja auch schon immer, was sein musste, waren Chucks im Sommer. Das war ja auch da schon, Also die waren, glaube ich, stimmt, auch nie weg.
Ich hatte auch weg. Bordeaux-Rote. Mhm.
Und dann weiße hatte ich. Und dann, ich sag mal so, zu anderen Jahreszeiten hatte ich immer, das war so ein bisschen meine, ich habe ja so eine starke Vorliebe für Schwarz, die fing auch damals schon an.
Ich auch.
Bis heute immer noch. Und was ich dann auch immer hatte, war, ich hatte so einen breiten, so einen Gürtel mit so einer ganz breiten Schnalle auch von meinem Vater irgendwie abgezockt. Dann immer irgendwelche schwarzen Jeans und dann hatte ich solche Schnürschuhe, flache, aber spitze, so ein bisschen wie diese, ja, was halt so die, heute würde man sagen, Grunge-Leute so ein bisschen anhatten.
Ja.
Und dann hatte ich immer, und das habe ich mir tatsächlich in dem Sommer in Cannes irgendwie so ein bisschen angewöhnt, ich hatte mehrere solche, eigentlich wie im Schnitt Herrenhemden, von Catherine Hamnett habe ich mir die, also eins habe ich mir nämlich in Cannes gekauft und eins, dann habe ich nachher noch so Secondhand-Kram gekauft. Und das war ein schwarzes, wie so ein seidiger Stoff mit so, also ganz strenger Schnitt und mit so einem, mit so Paillettenschwarzen vorne drauf, aber so ganz kleine, also nicht so glänzend, sondern eher so auf dem zweiten, also so ein parallel zum, zum, zur Knopfleiste liefen
diese Pailletten. Oh mein Gott, Anna.
Und so Sachen hatte ich, also so, ja. Und dann halt dicke Ringe, hattest du auch diese,
ja,
diese
silberne
Plastik, nee, diese,
oh, die bunten, aus
Plastik, die aussahen wie, als hättest du einen Bonbon auf dem Finger,
ja, stecken. Ja, ja, genau. Stimmt, hatte ich auch,
davon, klar, hatte ich einen roten und einen durchsichtigen, also so einen klaren.
Und dann war, ich weiß nicht, ob das in den 80ern oder in den 90ern war, auch mal so eine Zeit, wo man immer einen großen Ohrring getragen hat, nur einen.
Ja, das war 80er. So asymmetrisch.
Signature.
Da hatte man ja auch, genau, asymmetrische Frisuren. Also ich, wie gesagt, nicht, weil Haarspießer, aber sonst viele, ja, Menschen.
Ich hatte auch ein bisschen asymmetrisch. Ich hatte einen Seitenscheitel, ich hatte einen Pagenschnitt zu der Zeit.
Ja.
Aber was mir jetzt auch gerade noch einfiel, was dann so Mitte der 80er losging, also ich bin dann ja 91, habe ich, wie gesagt, Abi gemacht und dann bin ich nach Frankfurt gezogen zum Studium.
Mhm.
Frankfurt am Main. Und da war es, gab so zwei Strömungen. Einmal diese extrem spießig angezogenen Leute, die eher so Betriebswirtschaft und Jura studierten. Ich habe ja in meinem ersten Leben Jura studiert. Und dann gab es aber auch noch so ein bisschen die andere Fraktion, die ich dann eher so aus dem Nachtleben kennengelernt habe, die dann so Bikerboots trugen und so zerfetzte, ja, Levi's und Bomberjacken oder Lederjacken. Mhm. Und auch so ein bisschen so ein Indianer-Ethno-Ding ging da.
Ja, stimmt. Da kann ich mich auch dran erinnern. Da hatte ich auch einen kurzen Anflug. Aber das war auch in der Zeit, als ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war. Und die hatte so ein Kontakte in so eine Szenerie mit selbstgenähten Lederklamotten. Also so auch so wie Lurleder und Silberschmuck und so weiter.
Mm, ja,
die hatte auch später ein Geschäft mit solchen Dingen.
Als ach, aber,
genau, und das war dann, aber da war ich nicht so, es war nicht so ganz mein Fall, der Style.
Nee, ich hatte witzigerweise Freunde aus beiden Lagern und je nachdem, mit wem ich dann ausgegangen bin, habe ich mich entsprechend gestylt. Also
ein
ich konnte das ganz Spießige, ich sah dann immer aus wie so eine kleine Stewardess. Ich habe auch gerne kleine Halstücher getragen, so keck mit so einem Knoten an der Seite.
Mhm.
Dann habe ich mir so eine Banane, so eine Hochsteckfrisur gemacht mit so einer Banane, weißt du?
Ja, das war sehr in
dann,
zu der Zeit.
Dann wurden irgendwann die Augenbrauen ganz dünn gezupft. Und dann kam auch der braune Lippenstift mit Konturenstift, der etwas,
ja,
dunkler,
genau,
war.
Ja.
Und dann habe ich immer Bodies getragen.
Oh ja, Bodies und Jeans.
Bodies.
Das war auch eine, und Jackett, das war eine Uniform.
Genau,
oder?
Body, Jeans, Jackett oder, ja, damals konnte ich es mir noch leisten, Hot Pants mit Overknees.
Alter, der Julia Roberts schick aus,
genau,
Pretty Woman. Das, nein, da bin ich
hatte,
an der Stelle.
Ich hatte auch einen total geilen Hotpants-Anzug, der sah aus wie von Gucci, war aber von H&M. Der war schwarz-weiß karierter Wollstoff, also die Hose war schwarz-weiß kariert und das Jackett dazu war nur vorne schwarz-weiß kariert und die Ärmel und der Rücken waren schwarz.
Mhm.
Ja, ganz weißes Teil.
Also Gautier ist ein gutes Stichwort, finde ich, weil Gautier ist ja auch so, der ist ja auch tatsächlich so ein 90er-Ding oder so ein Phänomen. Ich habe das Gefühl, ja, dass der hat ja, damals gab es ja diese sehr berühmte Madonna-Tour Jetzt kann ich noch nicht mehr sagen, wie sie hieß, die Tour.
War das die, als sie die Schottenröcke auch alle anhatten mit die
das war, also da hatte sie auf jeden Fall, hat Gautier ihre Bühnenkostüme gemacht oder viele von ihren Bühnenkostümen gemacht. Und Ambitious Blonde, die Tour muss das doch gewesen sein. Wo die auch mit diesen ganzen tollen Tänzern aus der Ballroom-Szene da, also Vogue war ja der Hit.
Ja, genau.
Und da war ja tatsächlich Gautier eine Riesennummer plötzlich und danach irgendwie gefühlt nicht mehr so, ne?
Also stimmt, da gab es auch dieses Parfum, was aussah wie so ein Frauenkörper Torso. Mit einer Corsage, so ein kleiner Torso.
Genau, ja.
Stimmt.
Ja.
Ja, und dann, Anna, bewegen wir uns ja jetzt schon, also Mitte der 90er, sehr stark auf die Techno-Zeit zu, wo die Girlies mit den Sonnenblumen in den Haaren und den kleinen Knüdeldutz und grünen Augenbrauen wie Maruscha.
Da war ich schon zu alt dafür, da war ich raus. Also da war ich war immer sehr nah an dieser Szene dran, weil mein Bruder war ja tatsächlich in seinem ersten Leben Techno-DJ und hat damit, hat also auf diesen ganzen Events von Love Parade über Nature One, über was weiß ich, was alles aufgelegt und auch echt gutes Geld verdient in den Jahren. Deswegen war das immer relativ nah an mir dran und das war nie meine Szene. Also ich bin da nie weder modisch noch musikalisch noch irgendwas
Also ich bin da auch nur peripher eingestiegen. In Frankfurt ging das auch sehr hoch her. Da hatten wir ja Sven Veth, den Techno-Gott damals.
Genau. Dorian Omen. Gray.
Dorian und Gay Omen. Und Omen. Genau. Und für mich, ich fand das mal ganz gut, aber es war nie so meine Welt. Ich war irgendwie musikalisch eher immer ein bisschen woanders unterwegs. Aber wir sind auch tatsächlich damals mal zur Love Parade gefahren und dann musste man sich natürlich auch so ein bisschen entsprechend anziehen. Mhm. Aber es war damals, kam, also Kunstfell war ein Riesending, weiß ich noch. Ich habe es nicht gehabt, aber so Kunstfell auch gerne in Neonfarben. Und dann diese riesen Boots, ne, mit den dicken Sohlen.
Ja, das sieht man leider jetzt auch wieder.
Diese, die jetzt auch wieder da sind, genau.
Ja, diese, sind das Palladiums? Nee, das sind doch noch andere. Diese Buffalo. Scheußlichen, ja genau, scheußlich.
Genau, mit so einem 5 cm dicken Plateau oder noch. Also Sven Veth hatte die, glaube ich, mit 30 cm, weil der ja so klein ist.
War, der ist ja schon lange tot.
Nein, um Gottes Willen. Sven Veth ist nicht tot. Doch, nein, der ist nicht tot. Markus Löffel ist tot, aber Sven Veth doch nicht.
Nee? Dann nee, ich meine jemand anders. Ich meine, das war auch ein Frankfurter DJ. Du hast recht, das ist nicht Sven Veth.
Markus Löffel?
Nee, nicht Markus Löffel, warte mal. Thorsten irgendwas.
Huh, weiß ich
google gar. Das gleich.
Ja, also Jam and Spoon.
Ja.
Spoon. Der Spoon-Typ.
Markus Löffel. Spoon. Ja, genau. Ja, der, aber der ist ja nicht in einem Autounfall. Das weiß ich, dass der.
In einem Autounfall? Oh Gott, Anna. Wie krass.
Jetzt, ich muss das googeln.
Aber das Sven Veth ist das doch nicht.
Nein, ich glaube, du hast recht, es ist nicht Sven Veth, warte.
Naja, jedenfalls war das. Da habe ich mir dann radikal die Haare abgeschnitten zu der Zeit. Mhm. Das weiß ich noch, kinnlang. Und dann hatte ich immer so einen Seitenscheitel und habe dann die Haare an der einen Seite mit so einer kleinen Blumenhaarspange zur Seite gesteckt.
Ja, das war ein Riesending.
Mit
das
so einer Strassblume.
Ja, Strass-Haarspängchen kamen dann. Ich finde das immer so krass, wenn man sich diese Fotos anguckt. Also jetzt, ich war gar nicht, wie gesagt, so auf dem Trip, aber ich habe ja auch noch eine 9 Jahre jüngere Schwester. Und für die fällt es voll, also deren Teenagerzeit fällt voll da rein.
Meine
auch. Die hatte dann auch immer irgendwelche komplizierten Hochsteckfrisuren mit ungefähr gefühlt einer Million kleiner Klemmerchen mit Strass-Sachen dran in den Haaren. Und da wurden Tonnen Haarspray reingesprüht und Lidschatten. Der war knallblau und der wurde das ganze Lid mit zugeschmiert, wie als wärst du wieder 1970 mit ABBA unterwegs.
Und dann haben die diese Halsbänder, diese Choker.
Die sind ja auch wieder da. Also die haben die schon seit Jahren. Also Scrunchies, Choker und auch diese komischen Lippenstift-Gewohnheiten, von denen wir eben schon mal gesprochen haben. Mhm. Aber ich muss noch einmal zurückspulen, weil mir fällt noch ein ganz wichtiges, für mich damals wichtigen Punkt, ein wichtiger Punkt ein, der für mich so in die frühen 90er gehört, sind diese Zeitschriften wie Max und so weiter, großformatige Supermodels.
Ja,
damit habe ich mir mein Zimmer zugepflastert.
Tempo.
Mit Linda Evangelista. Tempo, ja, genau.
Genau,
mit Tempo. Linda Evangelista Max. Und Cindy Crawford und vor allen Dingen Christy Turlington, die fand ich ja so schön.
Christy Turlington fand ich auch toll und Tatjana Patitz fand ich auch ganz toll. Und meine, aber meine allerliebste war immer. Wenn ich jetzt auf den Namen kommen würde. Helena Christensen, die fand ich immer so
schön. Die mochte ich nie besonders. Nee, meine Liebste war Christy Turlington und Linda Evangelista. Die zwei waren meine. Und Cindy Crawford fand ich auch wunderschön. Claudia Schiffer hatte ich nie viel mit, fand ich jetzt nicht so.
Nee.
War nicht so mein Fall. Und
die habe ich ja einmal in live erlebt in Frankfurt. Da habe ich in so einer Einkaufspassage als an der Information und als Hostess gearbeitet und da hatten wir immer so Events und da war die auch irgendwann mal eingeladen zu einem Event und hat sich da wirklich so unmöglich benommen.
Ehrlich?
Also, ja, eine meiner Kolleginnen war quasi ihre persönliche Assistentin für den Tag und die hat da war so eine Pressekonferenz und Claudia Schiffer hat dann so im Halbschlaf quasi über dem Tisch gelegen, an dem die anderen alle saßen und hat dann immer so meine Kollegin losgeschickt, so ich hätte jetzt gerne eine Tafel Schokolade, das war dann auch eine ganz bestimmte Sorte mit einem ganz bestimmten Geschmack, die ist dann irgendwie durch die halbe Innenstadt von Frankfurt gerannt, um diese Tafel Schokolade zu besorgen und dann hat sie ihr die gebracht, dann hat die wirklich ein halbes Stück davon gegessen. Und dann hat sie die liegen lassen. Und das ist, weißt du, so. Und das war eine Werbeveranstaltung für Fanta.
Ja, da war die doch damals. Tolles T-Shirt war der Spot.
Ja. Erinnerst du dich? Nee, weiß ich nicht mehr. Aber die war jedenfalls Fanta-Markenbotschafterin und da fand
ja, genau.
Presse-Event bei uns statt. Und übrigens, was da auch immer stattfand, waren so, diese Veranstaltungsebene nannte sich Ebene 7. Und da waren immer so tagsüber so kleine, wie so Talkshows mit so Live-Publikum. Und wer da losgelegt hat, damals noch ganz, ganz unbekannt, Günther Jauch.
Ach, sicher.
Dann Michael Schanze, der war da ja schon bekannt, also zumindest auch aus viel Kinderfernsehen. Und, wie hieß sie denn nochmal? Die mit der Brille, die hatte immer so bunte Brillen auf, das war ihr Markenzeichen.
Ach
die
ja.
Auch schon kurze blonde Haare. Mit I irgendwas. Ilona?
Ilona. Ja. Ilona Schäfer. Ich sehe nicht in die Bärbel Schäfer. Ilona, nee. Ich weiß, wen du meinst.
Christen?
Ich weiß genau. Ja, genau.
Ilona Christen, hieß die so?
Ja.
Genau,
ja,
die drei haben sich dann da gegenseitig abgewechselt und immer donnerstags so eine Live-Show gemacht. Und die waren auch immer so geil angezogen, alle mit so bunten Jacketts und riesen Schulterpolstern.
Ja, genau. Man hatte ja auch diese bunten, diese auch so karierte Jacketts und so, ne? Das war auch. Ich weiß, dass ich meinem Vater auch aus dem Schrank gezogen habe. Das war ein 70er-Jahre-Ding. Das war so ein eigentlich ein typisches Burberry-Karo, aber als warmer, also ein Wollstoff irgendwie und ohne Rot, also nur solche Braun- und Sandtöne.
Ein Jackett?
Ja, genau.
Ah, oh, und Flanellhemden waren auch total angesagt irgendwann mal.
Ja, karierte, aber so zum Umbinden, nicht zum Anziehen.
Ja, ne? Genau, um die
Hüfte. Ist
um die
auch Hüfte. Wieder da.
Das ist glaube ich, da. Das ist dieser typische Grunge-Look. Das hat ja Kurt Cobain gemacht und auch hier Matt Dillon in Reality Bites,
in dem Film. Ja, und in dieser Serie, die meine Schwester nämlich konsumiert hat, wie verrückt, Willkommen im Leben, mit Claire Danes und... wie heißt nochmal der Frontmann von...
Stimmt.
Fällt mir gleich wieder ein, wenn ich nicht mehr so hart drüber nachdenke. Genau, und das war auch der Look.
Und dann gab es noch diese andere Serie, die in San Francisco spielte, mit den ganzen Kindern, die da in so einem Haus wohnen.
Ja, zusammen. Full House.
Full House, genau, ja. Mhm.
Und was ich auch, fällt mir gerade ein... dieser Look, von dem wir eben sprachen, mit Spänkchen und so, und den hat man ja dann auch gesehen in dem Film hier Romeo und Julia mit Claire Danes und Leonardo DiCaprio.
Ja.
Der fällt auch in diese 90er.
Und Beverly Hills 90210.
Oh.
Meryl's Place. Dürfen wir ja hier jetzt gar nicht vergessen.
Das habe ich, also Beverly Hills habe ich total, also 90210, das habe ich, Meryl's Place, Aber vor allen Dingen Beverly Hills, das war für mich so ein Ritual. Das kam nämlich samstags abends zu so einer
Nachmittags,
Vorabendzeit,
spät
also so
nachmittags.
18 Uhr oder 17 Uhr oder irgendwie sowas. Dann
Genau.
hat man das geguckt und danach haben wir uns
Mary's
fertig
Place.
gemacht. Ja, in Melrose Place, aber dann haben wir uns fertig gemacht zum Ausgehen, so ungefähr. Wenn das rum
Ja,
war, dann fing man so langsam
genau,
an,
ganz
sich
genau.
irgendwie parat zu machen. Es sei denn,
Also,
man ging ins Kino, bevor man ausging.
ich war ja eher Melrose Place, ich bin aber auch 2 Jahre älter als du, deswegen waren
Ja.
die Beverly Hills Leute waren schon mir ein bisschen zu jung. Also ich war halt durch mit diesem Schulthema. Ich war ja
Ja,
schon
genau.
Studentin dann.
Ja.
Und deswegen Melrose Place war so mein Ding. Und dann gab es eine kurze Zeit noch mal so eine Serie, die hieß Central Park West. Die ist aber
Ich erinnere
leider
mich dunkel.
nicht, ich glaube, da gab es nur 1 oder 2 Staffeln. Die fand ich richtig cool. Die spielte in New York offensichtlich in so Medienagenturen und Presse und sehr viel Intrigen. Und da waren auch Mädchen, Amic. Und das sind witzigerweise die ganzen
Oh,
Leute,
die,
die
ja.
ja, das finde ich ja auch so ein witziges Phänomen. Die ganzen Schauspieler, die damals die Hauptrollen gespielt haben in diesen Serien, spielen jetzt die Eltern in
Ja.
den Serien, die unsere Kinder
Ja,
gucken. Ne?
hier,
Also
Riverdale.
Pretty
Ja.
Little Liars. Die
Ja.
ganzen Mütter sind die Stars von da, die Hauptdarstellerin von damals.
Ja, auch hier ne, bei Dings, bei Riverdale, die Eltern von Archie Andrews sind Molly Ringwald. Ich meine, das war die 80er Jahre Darstellerin in diesen ganzen Filmen hier, 16 Candles,
Ja,
was
und
weiß
Luke
ich,
Perry,
Pretty in Pink und Luke Perry ist der
der
Vater,
leider
genau.
gestorben ist, ja,
Genau,
genau.
und der Sheriff ist auch, mir fällt der Name nicht ein, aber der spielte in The Outsiders, spielte der mit. Das war ja auch so ein
Oh ja,
80er-Jahre
stimmt. Mit
Film, wo alle,
Matt Damon war da auch dabei,
genau,
ne?
Matt Damon, Matt Dillon, nicht Matt Damon,
Matt Dillon meine ich auch,
Matt
Quatsch.
Dillon und Rob Lowe und
Ja.
Tom Cruise spielt da mit, noch mit unkorrigierten Zähnen. Und war da nicht auch einer, war da nicht auch River Phoenix schon dabei?
Das kann
Kann auch
sein.
sein. Also jedenfalls, das sind natürlich die ganzen Helden aus dieser Zeit, ne? Also Kino und Serien. Und natürlich, meiner Meinung nach, die 80er-Jahre-Filme oder 80er, 90er, wo das so in die 90er Jahre reingeht, Filme, sind natürlich Dirty Dancing, also im
Ja,
Kino. Das war
ja.
allerdings, glaube ich, 89 oder so, also so genau auf der. Dann Harry und Sally, ist auch so ein Ding, was da in den Kinos war.
Hätte ich jetzt aber auch eher in die 80er gesteckt, oder?
Ist, glaube ich, auch Ende 80er.
Green Card, war das zu der Zeit?
Ja, 4 Hochzeiten und ein Todesfall.
Oh ja. Oh
Auf jeden
ja.
Fall. Den habe ich neulich
Aber
noch mal gesehen
und
mit.
hier mit. Auch mit Hugh Grant und Julia Roberts, wie ist der denn noch?
Notting Hill, aber der ist
Notting
später.
Hill. Ja, aber auch
Der
in
ist
den 90,
später.
das war aber auch in den
Ja,
90ern.
aber also bestimmt 10 Jahre
Später.
älter als Dirty Dancing. Also würde ich sagen.
Mitte der 90er, würde ich sagen, war das. Ja. Das war zu der Zeit, da war nämlich dieser Titelsong von Wet, Wet, Wet.
Ja,
I
genau.
feel it in my
In my
fingers.
fingers.
I feel it in my
Toes. Genau.
Ja, das. Stimmt, das war so Ende der 90er dann
Ja.
schon. Oh mein Gott, ich werde richtig melancholisch gerade.
Ich auch. Schrecklich. Man fühlt sich alt. Sag mal, und was hast du für Musik gehört?
Also ich habe sehr viel, ich habe schon auch Techno gehört, wenn zum Ausgehen, aber ich hatte jetzt da, also es gab immer im hessisch, ich glaube HR4 oder so,
Hessisch.
im hessischen Radio, da gab es immer so eine Techno Sendung. Damals war ja noch nicht die CD-Zeit so komplett da, sondern man hatte tatsächlich auch noch Kassetten
Das stimmt.
und
Mixtapes hatte man.
Mixtapes.
Oh.
Dann habe ich immer, HR3 war der Sender, genau, und da gab es immer die HR3 Club Night, da habe ich immer Techno mitgeschnitten. Dann weiß ich noch, eine Zeit lang habe ich ganz viel Mariah Carey gehört. Ja,
I didn't see that one coming.
und wie hieß noch diese Unbreak My Heart? Toni Braxton.
Oh Gott, ja.
Das war so eine Phase. Dann war ich,
Eine Schmalzphase offensichtlich.
ich hatte das Schmalzphase. Da war ich Single, da war ich getrennt. Da
Ah,
hat
okay.
mein Freund mich sehr plötzlich nach 2 Jahren verlassen. Und das war also so wirklich.
Unbreak my heart.
Yes. Obwohl ich glaube, als Unbreak My Heart war, da war ich schon mit Thorsten zusammen. Das glaube ich fast. Aber diese Mariah Carey-Phase, das weiß ich noch, dass da war ich Single. Und dann war ich ja ein halbes Jahr auch in Italien dann nochmal und habe ein Semester in Mailand studiert. Deswegen habe ich sehr viel italienische Musik auch gehört zu der Zeit. Und da gab es eine Band, die total angesagt war, die hieß Otto Otto Tre, also 883. Was habe ich denn noch gehört? Ja, und dann so viel so Dance Classics haben wir eigentlich gehört. Also auch so die Musik aus den 70er, 80er Jahren. Gloria Gaynor.
Ja, das war total.
Randy Crawford. Präsent,
ja, Street Life und der ganze Kram Sister wurde Sledge. Ja auch gespielt überall. Ja, ja. Total. Ja, total, habe ich auch gehört.
Cool and Allerdings, the Gang.
Ja. Ja. Also ich habe, ich bin musikalisch sehr breit gefächert und bin das auch immer geblieben, aber ich würde sagen, dass ich in den 90ern, also viele Dinge habe ich so mitgenommen und immer beibehalten. Also ich war ein riesen Prince-Fan und habe das immer, Prince immer hab gehört. Das war für mich so ein, also musikalisch fand ich das cool, aber ich fand halt auch die Messages immer dieses, der war ja auch so einer, der so mit Gender Fluidity und Sexualität mit diesen ganzen, wie soll ich mal sagen, Klischees immer so gespielt hat. Auch in seinen Texten spiegelt sich das ja. Das hat mich total angesprochen. Und da war ich auch mal auf einem Konzert. Das war mega abgefahren und cool. Und Bowie zum Beispiel war für mich, es sind einfach so zwei, das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Es wird auch nie weggehen wahrscheinlich.
Ja.
Und dann habe ich sehr viel so Singer-Songwriter-Kram gehört, weil ich auch selber ja immer Musik gemacht habe, dann war mir das sehr nah. Also Billy Joel, das ist dann das andere Spektrum sozusagen, was ich auch immer mitgenommen habe. Also Billy Joel habe ich genau vor 2 Jahren zum Beispiel, gerade vor 2 Jahren noch live in New York erlebt. Und dann habe ich in den 90ern, also Prince passt ja auch super in die 90er noch rein. Der hat ja da auch viele Alben, der hat da mit New Power Generation viele Alben gemacht in der Zeit. Aber was ich zum Beispiel da auch gehört habe, ich habe auch immer so ein bisschen punkige Sachen gehört. Ich habe Pill gehört und Violent Femme hier, das war ja auch bei...
Violent Femme, ja, das hat Thorsten auch gehört,
witzig. Ja, da war ich total, also das, dann hier The Stranglers, also so Kram, was dann alles so ein bisschen, ne, und ja, immer nee. The Cure. Immer
hier The Cure, natürlich, ich bin ja auch ein alter Cure-Fan. Deepesh Mode hat mich auch immer begleitet über die Jahre. Und
Deepesh Mode ist mein Mann. Also das ist The Cure ist unsere Schnittmenge. Ja.
Und ja, aber ich immer auch Deepesh Mode und George Michael. Fahre ich auch.
Unbedingt. Immer. George Michael, den habe ich auch dreimal live gesehen.
In den 90s kam noch dieses Album Older raus von ihm.
Ja, herrlich, wunderschön. Und diese, also das war dann schon Ende 90er, kam dieses Ladies and Gentlemen, dieses Doppelding. Genau. Das war dann schon Ende 90er. Aber hier Freedom, da sind wir wieder bei den Supermodels, ne? Das muss ja 1990 gewesen sein.
Stimmt. Didim, didim, didim.
Genau, wo die ganzen Supermodels,
Video sind. Das ist so ein cooles Video.
Genau.
Genau.
Und dann hatte ich. Ja?
Ja. Ich war ja auch immer ein Madonna-Fan, sehr treuer Madonna-Fan. Und die hat ja dann in der zweiten Hälfte der 90er Ray of Light veröffentlicht, dieses etwas spirituellere Album, nachdem sie ihre Tochter bekommen hatte und so weg ist von diesem ganzen etwas, von diesem Club-Ding, sondern eher so ein bisschen die Sinnsuche betrieben hat für sich. Und das finde ich immer noch ein sehr schönes Album.
Also ich bin nie ein großer Madonna-Fan gewesen, obwohl die natürlich eine Ikone ist. Also ich finde 80er auch, aber auch 90er. Also die ist ja wirklich so Popkultur personifiziert, finde ich.
Ja.
Und insofern, man kommt ja um Madonna nicht rum, wenn man in der Zeit irgendwie aufgewachsen ist und rausgegangen ist und irgendwo Musik gehört hat, weil das ja auch überall immer gespielt wurde. Und also ich verbinde zum Beispiel Vogue und diese, was ich eben schon erzählt habe, das verbinde ich total mit diesem Sommer da in Südfrankreich. Aber ich bin dann später, also ich habe erst 93 Abitur gemacht und habe dann angefangen zu studieren und bin 94 in eine WG gezogen. Und zwei meiner Mitbewohnerinnen, die eine war ein totaler Madonna-Fan. Und das brachte mir musikalisch nochmal so einen ganz anderen Input. Die waren nämlich Madonna und Take That und solche Sachen.
Take That! Genau, ich bin sehr, sehr später Take That Fan. Ich bin
ich eigentlich auch, erst nämlich
kurz
dann.
Bevor die sich getrennt haben. Da haben die dieses Album, also eigentlich Back for Good, hat es ja, für genau. mich gebracht.
Ganz genau, für mich auch. Und das habe ich nämlich dann mit denen sozusagen in dieser WG-Phase, war das unser Soundtrack für diese Zeit.
Ja, witzig.
Also das verbinde
bei mir
ich
auch.
Total damit.
Ich ja. auch, mit meiner WG in Frankfurt. Und dann kam natürlich auch diese, Robbie Williams kam dann als
ja,
Solo.
Robbie Williams war
in
auch.
In der zweiten Hälfte ja. der 90er.
Genau,
und
da war
vorher,
ich auch auf Konzerten.
Und übrigens R.E.M. ist mir noch eingefallen für die, also als ich nämlich den Sprachkurs in Florenz gemacht habe, 91, da war R.E.M. Mhm. Ein Riesenknaller gerade.
Losing my religion.
My religion.
Und
genau.
B-52s habe ich auch
gehört.
Ja, und ich habe auch
ich auch
gehört, aber das gehört natürlich in diese Bowie.
Oh, war da nicht, sag mal, und dann Nick Cave und Kylie Minogue,
ja,
haben die
nicht
diesen
nicht
Song
drauf.
Da auch in den 90ern
ja.
gehabt?
Ja.
Mit der, wie ist das noch, mit der Rose, irgendwas mit der
mhm.
Rose,
mhm.
ja, oh Gott.
Egal, genau, aber da bin ich nie, also an Nick Cave bin ich nie rangekommen, da, und an Kylie Minogue auch nicht, so, das war nie irgendwie so meine Musik oder auch nicht. Wie soll ich mal sagen, das ist ja auch so eine Attitüde gewesen. Und auch diese ganzen grungigen Jungs, also Nirvana und Co., da hatte ich auch nichts mit am
Hut. Ich auch nicht, komischerweise. Also
ich glaube,
so
dafür waren wir dann
Song.
Schon zu alt.
Ja, wahrscheinlich. Kann sein. Also jedenfalls dann, jetzt überlege ich gerade die zweite Hälfte der 90er, da war ich dann, ich bin ja dann 95 nach Hamburg gezogen. Und da war dann schon wieder was war denn da? Ja genau, da war diese Techno-Geschichte. George Michael, was haben wir denn da noch
George
gehört?
Michael.
Also ich verbinde diese eine Wohnung, in der ich da gewohnt habe, bevor ich mit Thorsten zusammengezogen bin, immer total mit diesem Album, diesem Older-Album von George Michael. Das habe ich da wirklich rauf und runter gehört, das weiß ich noch.
Wir sind mal zu einem George Michael-Konzert gefahren, da waren wir schon in Berlin und hatten eben schon unsere große Tochter, die war vielleicht 2 oder so, da war der in der Max-Schmeling-Halle und dann sind wir da gewesen und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da, oder war die schon älter und ich war schwanger mit unserem Sohn, auf jeden Fall ging es mir irgendwie nicht gut und wir sind ein bisschen früher gegangen und haben uns dann ein Taxi zurückgenommen und der Taxifahrer hat uns eingeladen, das war also eingeladen in sein Auto und hat, das war irgendwie so ein Studententyp vom Alter her. Und der sagte, na, haben Sie einen schönen Abend gehabt? Was war denn das für ein Konzert? Und wir so George Michael. Und da sagt der doch, ah, das sagen Sie einfach so, das ist Ihnen gar nicht peinlich? Ich so, was? Dann habe ich gesagt, ich habe ja
nicht,
es ist ja nicht Jürgen Drews. Also jetzt wollen wir mal hier irgendwie ganz zahm bleiben. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Und der war richtig, also so abgeturnt. Der dachte sich so, weißt du, so, oh Gott.
Du, aber was mir jetzt gerade einfällt, wo du gerade deutsche Musiker erwähnst, in der Zeit, so Mitte der 90er ging das auch gerade so los mit Deutschrap, ne? Also das war dann
stimmt, das habe ich auch gehört.
Fantastischen
Vier,
Fettes Brot,
ja,
Xavier Naidoo ist jetzt kein Rapper, aber so,
da muss ich,
das.
Ja, da muss
und
ich auch
hier Schwester
leider
S,
gestehen.
Sabrina Setlow. Bist du die Sahne Torte?
Genau, Hartreim Rödelheim.
Oh, und die drei Prollschnitten, wie hießen die noch? Tic-Tac-Toe.
Tic-Tac-Toe, genau. Oh Gott, nee, die habe ich
fand
aber
ich nie gut, nein, aber nee, das war zu der Zeit gerade total angesagt.
Total. Aber was mir eben noch eingefallen ist zu Musik, ich bin natürlich auch eine alte R&B und Hip-Hop-Frau. Also ich habe...
Oh, Arrested Development habe ich da ganz
ja,
viel gehört.
Ja, Arrested Development, aber ich habe auch
De La Soul.
Viel gehört. De La Soul, das war ja das Ding auch, ne? Ist auch so ein 90er. Die haben ja danach auch nicht keine bedeutenden Sachen mehr gemacht.
Mm-mm.
Aber da habe ich wirklich auch alles konsumiert, was es gab. Run DMC,
Snoop Dogg.
Snoop Dogg, Coolio, hier
ja,
Gangsta's Paradise.
Oh mein Gott.
Und natürlich TLC.
Oh ja.
En Vogue, die waren so toll.
Und Destiny's Child kamen die dann auch
Destiny's
schon?
Destiny's Child kam aber schon, das war dann schon 2000, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber TLC und natürlich hier Salt and Pepper.
Ja, stimmt.
Die waren auch super.
Let's talk about sex.
Und dann auch bei mir, genau, bei mir auch relativ bald Missy Elliott. Aber das ist dann schon wirklich spät in den 90ern. Und mein absolutes Lieblingsalbum, aber das ist das Jahr 2000, of all times, ist Lauryn Hill. gewesen. The Miseducation of Lauryn Hill.
Nee, die mochte ich irgendwie nicht so richtig. Ach,
total. Habe ich ja vor einem Jahr auch noch live gesehen hier im Tempodrom. Waren wir auch ziemlich viele alte Leute in dem
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Wahnsinn. Man verbindet auch mit diesen ganzen Sachen so viele Erinnerungen. Die kommen dann irgendwie wieder total hoch.
Witzig finde ich, dass also bei meinen kleinen Kindern, kleineren, jüngeren Kindern nicht so, aber bei der großen, die zieht sich auch diese ganze Musik so rein. Also die hört meine Playlisten durch. Eben hatten wir das Stichwort Mixtapes kurz. Das war ja irgendwie auch so ein Ding, was so bedeutungsvoll war, finde ich, in diesen Jahren, dass man Mixtapes aufgenommen hat, so wie du eben gesagt hast, dass man vorm Radio gesessen hat, bestimmte Sendungen gehört hat und mitgeschnitten hat. Also das habe ich schon mit 11 gemacht, wenn ich dann abends SWF3 sonntagsabends gehört habe. Und dann waren das sozusagen die Hits der Woche oder so.
Ja, ja, ja.
Die Top 50 oder was. Und dann habe ich ganz viele, da habe ich da immer gesessen und habe immer alles aufgenommen.
Aber und, das war bei mir eher in den 80ern, als ich zu Hause gelebt habe.
Ja, aber ich habe dann, man hat dann ja auch sich gegenseitig Mixtapes gemacht. Und ich muss sagen, also ich habe diverse, die waren ja dann auch immer alle so voller Botschaften, weißt du, so.
Total.
Und ich habe mal.
Oder die haben sich so aufgebaut, dass es erst so langsam ging und dann immer flotter wurde. Ja, oder es gab auch so Heartbreak-Alben.
Ja, genau. So. Und ich habe aber zum Beispiel Spotify auf. Also erstmal habe ich später, als man anfing, sich selber CDs zu brennen. Das gab ja mal so eine, es war auch, sind auch halt auch in die 90er, in die Späten. Dann habe ich versucht, diese Mixtapes, die ich hatte, weil man die dann, teilweise gingen die kaputt, man konnte die nicht mehr abspielen. Dann habe ich die Titellisten genommen und habe versucht, die als CDs zusammenzustellen. Genau,
ja, habe ich auch
und
gemacht.
Zu brennen. Und jetzt heutzutage habe ich Spotify-Playlists für diese Dinge.
Genau, ich auch. Ich habe das mit Shazam dann tatsächlich.
Genau. Und jetzt, das wollte ich sagen, meine große Tochter hört die sich auch wirklich an und zieht sich da so Sachen raus. Manchmal höre ich die dann, keine Ahnung, die macht sich immer morgens, die hat so ein kleines also wie so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher für die Dusche extra. Und dann spielt die da morgens irgendwelche Sachen, dann komme ich da rein und dann ist da irgendeine alte Playlist von mir und ich denke mir so, oh, huch, so. Aber das finde ich auch ganz schön, dass es so, also natürlich jetzt, keine Ahnung, die hört dann auch manchmal, wenn sie alte Musik hört, hört die dann plötzlich so Eurodance-Scheiß.
Ja,
das
also
ja in den 90ern schon schlimm.
Aber ja, also meine Schwester zum Beispiel, die ja, wie gesagt, die ist ja auch genau wie deine, irgendwie 12 Jahre jünger als ich. Und die hat ja in den 90ern, die war dann zum Beispiel bei den ganzen Boygroups, also die hat Britney Spears und was wie die ganzen Boygroups da ließen, NSYNC und Backstreet Boys und so.
Boyzone.
Das war so ihre Zeit, in der sie dann angefangen hat auszugehen. Und diese ganze Musik, die hört jetzt auch, hören auch unsere Kids wieder. Also diese Britney Spears zum Beispiel. Also das finde ich auch echt lustig, dass sie die auch alle kennen. Ich denke dann manchmal so, wenn ich das so, hä, das kennst du auch? Ja, klar kenne ich das. Auch textfest, weißt du?
Es ist ja auch alles verfügbar. Also ich glaube, weißt du, als wir in dem Alter
das ist so
waren,
cool.
Dann hat man halt die Platten gehört, die eigenen Eltern im Haus hatten. Das war bei meinen Eltern ein bisschen Beatles, ein bisschen Stones, ein bisschen Santana und ein bisschen Janis Joplin und dann ganz viel Klassik so ungefähr. Und mein Vater hatte viele Jazz-Alben. Also ich bin ja auch ein großer Jazz-Fan und da bin ich super von meinem Vater geprägt in der Phase. Aber ich sag mal so, Zugang zu anderen Platten, also bei uns zu Hause gab es keinen Bowie oder keinen, also so her, also sowas so ein bisschen abweichend, nicht so mainstreamig war, das hatten meine Eltern nicht. Hatten die gar nichts mit am Hut. Und ich glaube, heutzutage ist ja der Zugang ganz anders. Ne? Unsere Kinder müssen ja nur Spotify aufmachen. Dann
so krass,
hast du noch diese Recommendation Engine. Das heißt, du kennst vielleicht einen Song, den spielst du ab und dann kreiert dir Spotify da draus das passende Radio. Ne? Das kannst du ja so einstellen. Und dann hast du plötzlich diese ganzen Sachen, die du dann im Kontext hörst. Ja? So wie es halt auch tatsächlich im Kontext der produziert wurde und auch abgespielt wurde im Radio oder in Clubs oder so, ne?
Ja, wir haben letztens unseren Töchtern gerade erzählt, wie das früher war, was für einen Aufwand wir betreiben mussten, wenn wir Platten shoppen gegangen sind, dass du dann wirklich dich durch hunderte von Covers geflippt hast da im Plattenladen. Dann musstest du dich anstellen, damit der die dieser wie wer auch immer der hieß, also der Mitarbeiter im Plattenladen, dir dann auf einen der Schallplattenspieler die Platte auflegt und dir einen Kopfhörer zuweist, wo du diese Platte hören kannst. Wenn du dann durch warst, konntest du sagen, können Sie mal umdrehen, bitte? Aber da musste man auch fast eine Stunde stehen, wenn man sich die einmal durchhören wollte. Ne? Und dann bei den CDs später war es dann schon ein bisschen besser, als es dann CDs gab. Da konnte man wenigstens selber vorspulen zum nächsten Song. Aber das, und dann musstest du ja wirklich, dann gab es einen Plattenladen in Oldenburg, da gab es einen Typen, da wusste ich ungefähr, der weiß, der kennt meinen Geschmack, der versteht, was ich will. Und von dem habe ich mir dann auch, wenn ich das Album gut finde, welches würdest du mir denn dann noch empfehlen? Das ist so.
Ja.
Aber das war richtig Recherche, die man da, wie in die Bibliothek gehen quasi war das.
Ja. Aber weißt du, das ist echt krass, wenn du das jetzt so sagst. Ich kann mich da auch genau dran erinnern. Es gab auch in Koblenz in meiner Heimatstadt so einen Laden. Und später habe ich in Bonn studiert. Da war am Bahnhof so ein Laden, der hieß Mr. Music. Da war das auch so. Da ging man auch
hin. Das ist der Musikexpress.
Genau. Und ich finde es so krass, weil es wird ja diese Berufe oder das wird es ja in der Form nicht mehr geben. Also natürlich kannst du noch CDs kaufen und so weiter. Aber dass da einer steht, der dir sagt, der dir das auflegen muss oder der dir sagt, ach, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir vielleicht das oder so. Das gibt's ja gar nicht mehr. Also außer du gehst in so einen richtig alten Plattenladen.
Gibt's ja noch, wenige gibt's noch.
Ja, gibt's noch.
Also, ich glaube, ich hole auch echt mal wieder unseren Plattenspieler aus dem Keller. Wir haben, also wir haben noch zwei komplette alte Stereoanlagen im Keller stehen, die wir tatsächlich seit unserem Umzug von Hamburg in die USA und zurück noch nicht wieder ausgepackt haben. Also der ist wirklich, seit 2002 sind unsere beiden Stereoanlagen, Thorstens und meine, noch so verpackt, wie wir sie damals verpacken lassen haben, als wir in die USA gezogen sind bei uns im Keller. So auch unsere Schallplatten. Und ich glaube, ich hole die jetzt echt mal wieder hoch. Da hatte ich echt Bock drauf. Ich hoffe, die sind ich weiß nicht, ob die Schallplatten noch gut sind. Die haben ja sieben Jahre in der Hitze in der Garage in Kalifornien gestanden. Hitze. Man weiß es nicht.
Also meine große Tochter hat sich vor, ich würde mal sagen, es ist bestimmt schon zwei, drei Jahre, einen Plattenspieler gekauft. Da gab es nämlich plötzlich mal so einen Hype. Also ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber da gab es bei Urban Outfitters Plattenspieler wie in so Koffern.
So kleine, bunte, ne?
Genau, also der ist golden. Und dann, der ist richtig scheiße, der spielt überhaupt nicht gut ab. Der war von Anfang an Schrott übrigens. Aber da hat die sich ganz viele von meinen Platten schon unter den Nagel gerissen, von meinen alten. Und ich habe selbst gar keinen Plattenspieler mehr. Aber ich habe wirklich gerade die Tage überlegt, ob sich das nicht lohnt, doch nochmal einen anzuschaffen. Die kosten ja auch nicht mehr so viel heutzutage, also im Verhältnis. Und einfach, damit man diese Platten auch spielen kann, weil das finde ich schade. Also selbst wenn es die irgendwie digital gibt, ist es doch nochmal was anderes.
Ja, also Thorsten zum Beispiel, der hatte eine riesengroße Plattensammlung. Der hatte auch eine gigantische Anlage, als wir uns kennengelernt haben, mit Mörderboxen. Und der hat auch so ganz krasse Sachen gehört. Der hat zum Beispiel sehr viel Philip Glass gehört.
Ah, ich erinnere mich. Was hatte auch einen Mann, Macker, so, der das immer gehört hat.
Ja, wo ja so Choräle sind und so die, also ich fand es immer ein bisschen anstrengend. Dann hat er auch The Orb gehört, wo man eigentlich auch so 3D-Sound-mäßig aufgestellt sein muss, um den vollen Klang erfassen zu können.
Das sagt mir nichts.
Nee, das ist so ein bisschen so sphärische, so New Age-mäßig. Ja, ganz coole Sachen, auch so zum Wegdösen. Es ist ganz angenehm.
Okay.
Ich schick dir mal was.
Ja, schick mir mal was. Mach mir doch mal ein Mixtape.
Ich mach dir mal ein Playlist. Genau. Ja, ich habe. Und dann irgendwann kam dann bei uns nochmal so eine Phase, wo wir sehr viel Dancefloor-Jazz gehört haben. Da waren wir immer im Mojo Club in Hamburg. Oder auch so Easy Listening. Das war ja dann im Grunde auch alles viele alte Songs, einfach die dann wieder hochkamen. Irgendwie so Bossa Nova-mäßig.
Bossa Nova habe ich mein Leben lang gehört, weil das ist nämlich diese Richtung, wo mein Vater mich so total drauf geprägt hat. Also das war bei mir immer schon Soundtrack meines Lebens, würde ich sagen, Stan Getz. Und die hier, Astro Gilberto und Co.
Ja, genau, die habe ich auch. Ich habe nämlich eine Kassette, die ich ewig gesucht habe. Die hatte ich früher immer im Auto. Und das war auch so ein Easy-Listening-Mixtape. Und so hieß das. Und das habe ich jetzt letztens irgendwann beim Ausmisten wiedergefunden. Und dann habe ich echt den alten Kassettenrekorder von unseren Kindern rausgesucht und habe dieses ganze Ding durch geshazamt und habe jetzt die Playlist, wie mein Mixtape damals war. Super.
Oh, die will ich haben. Das hört sich gut an.
Ja, ich kann dir gleich mal den Link, ich lade dich gleich mal ein zu der Liste.
Sehr gut. Ich habe übrigens eben schnell gegoogelt, der tote DJ, der Verunglückte, ist Thorsten Fenslau. Der war der Resident DJ im Dorian Gray in der Frankfurter Flughafendisco. Und der ist
tödlich verunglückt in den 90ern. Du warst gerade kurz weg beim Nachnamen. Thorsten?
Ah, Thorsten Fenslau.
Fenslau, ach Gott, ja stimmt, das sagt mir auch was. Oh Gott.
Mhm. Ja, der war damals im Dorian Gray, die große Nummer.
Aber
Mhm.
da war ich glaube, ich war zweimal im Dorian Gray. Das war mir echt zu krass.
Das ist tatsächlich so die Spielwiese von meinem Bruder auch gewesen, ne? Dorian Gray. Und ich war in Frankfurt, also Frankfurt und Koblenz ist jetzt nicht weit entfernt für alle Nicht-Ortskundigen. Wir sind auch manchmal abends nach Frankfurt gefahren, aber ich war zum Beispiel im Plastics manchmal.
Im Plastik, natürlich, da war ich erst mal, auch Anna, wieso wusste ich das nicht? Das war mein Lieblingsclub. Wer weiß, vielleicht haben wir da schon zusammen getanzt.
Ja, wer weiß. Aber ich war lustig. Da, also, wie gesagt, nicht oft. Ich hatte nämlich in der Zeit dann, nachdem ich aus diesem 1990er Sommer zurückgekommen bin und dann war ich im Jahr danach und die folgenden 2-3 Jahre mit einem Typen zusammen, der war 10 Jahre älter als ich. Und der hatte natürlich ein Auto und der beste Freund von dem studierte in Frankfurt. Und dann waren wir eben öfter
auch mal da. Wann war das?
Na, 91 bin ich mit dem zusammengekommen und dann 92, 93 habe ich Abi gemacht. Also so, die Jahre.
Oh mein Gott, das war genau die Zeit, in der ich auch da war, Anna. Wer weiß, wie lustig.
Vielleicht habe ich deinen Scrunchie von hinten gesehen.
Wer weiß, oder meinen Gucci-like Hosen-Hotpants-Anzug.
Gibt es davon Fotos?
Natürlich gibt es davon Fotos, was denkst du denn?
Das will ich die Einladung zu der Playliste und so ein Foto.
Oh Gott, ja. Plastik, das für alle, die das nicht kennen, das war so eine alte Villa mitten in einem Park. Also wirklich so ein richtig hochherrschaftliches Haus mit Stuck und richtig schön mit so einer riesengroßen Treppe, die so sich so in der Eingangshalle nach oben schwang. Und unten war der Dancefloor und zwei Bars. Und oben, wenn man die Treppe hochging, war ein Restaurant, wo man noch essen konnte. Und ich hatte damals, ich war Single, ich hatte einen Mega-Crush auf den Kellner da oben. Ja. Der hatte lange Locken, also wirklich über Schulter lange dunkelbraune Locken und war Italiener.
Ein Joshua Caddison-Typ.
Und der hat immer so einen lockeren Pferdeschwanz getragen und manchmal hat auch mit einem, so einem kleinen Scrunchie-artigen Gummiband, so ein dünnes, aber und dann hat er das manchmal rausgenommen, dieses Gummiband und seine Haare so ein bisschen aufgeschüttelt. So Pferdeschwanz zusammengebunden. Und meine ganzen Freundinnen habe ich immer komplett aufgezogen, damit dass ich so auf diesen Typen stand. Ich musste dann wirklich jedes Mal, wenn ich in den Club gegangen bin, erstmal eine Portion Gnocchi mit Tomatensauce essen, nur um ihn mal eine halbe Stunde lang betrachten zu können.
Sehr geile Story. Ob es den Laden noch gibt?
Den gibt's noch. Den gibt es noch. Ja, der heißt aber nicht mehr so. Also das wird, ist, glaube ich, eher so eine Event-Location jetzt.
Ja.
Für so Privatfeiern. Ja. Ich meine, jetzt im Moment sowieso nicht, aber es gibt den auch. Meine damalige Mitbewohnerin, die lebt immer noch in Frankfurt. Und als ich die letztes Jahr im August besucht habe, wollte die tatsächlich eigentlich mit uns dahin und hatte sogar dann schon versucht, uns auf die Gästeliste von der Privatparty zu bekommen, die da an dem Abend stattfand. Aber das war uns dann irgendwie doch ein bisschen ungeheuer, da auf so eine fremde Party zu gehen. doch, aber das gibt's immer noch. Und dann, was auch damals in Frankfurt ganz angesagt war, war der Fernsehturm oben, da gab es auch einen Club. Das war aber eher so ein bisschen die Spießer-Fraktion. Also da liefen dann Dance-Classics und die waren schon auch deutlich älter als wir. Also da war ich dann so eine der Jüngsten mit Anfang 20. Und da hatte man aber natürlich einen mördercoolen Blick über Frankfurt von da oben. Das war so in der
Kuppel. Also im Omen war ich übrigens auch nie. Also im Dorian Gray ja, aber im Omen nie.
Ich glaube, ich war da auch zweimal oder so. Und dann gab es irgendwann noch mal einen Club, der hieß XS. Und das war auch so ein Techno-Laden. Da waren wir auch öfter.
Aber ich hatte gerade so ein lustiges Gespräch vor kurzem mit einer Nachbarin von mir. Wir kennen uns seit wenigen Jahren, seit wir halt in derselben Straße wohnen, weil unsere Kinder so ein bisschen befreundet sind so. Und irgendwann haben wir mal festgestellt, dass ich halt, dass sie aus dem Hunsrück ist, was jetzt von Koblenz aus gesehen ein Katzensprung ist. Und dass wir eben auch immer zur selben Zeit in denselben Läden waren natürlich, weil da gibt es in der Gegend jetzt ja auch nicht so viel. Und die dann immer sagt, ja, wir waren freitags in der M-Box und dann im Logo, wo wir auch immer waren. Und da gab es noch so eine Großraum-Disco in Neuwied, die hieß Hippodrom. Und da war ich auch oft, da war ich sogar mal auf dem Snap-Konzert, so viel zum Thema
Eurodance. Oh mein Gott, Snap, die kam ja auch aus Frankfurt.
Genau, Eurodance.
Logic war das Record-Label.
Guck mal, was du alles weißt.
Ja, das weiß ich, weil eine Freundin von mir mit dem Grafiker zusammen, der die ganzen Snap-Cover damals gezeichnet hat. Ja.
This is the cult of Snap. Ja. Ja, sehr schön.
Oh mein Gott. Was für
aber Zeit. Einmal durch die 90er geritten.
Jetzt erzähl mir noch mal ganz kurz, wie bist du denn aus den 90ern raus? Wie war, erinnerst du dich? Wir dachten ja, es geht am nächsten Tag alles nichts mehr. Am 01.01.2000 dachten ja viele, die Computer schaffen das nicht.
Ja, genau. Nee, ganz unspektakulär. Also ich bin ja mit meinem Mann seit 98 zusammen und wir sind tatsächlich 99, da hat der sein Diplom gemacht und wir sind im Herbst, also der hatte dann irgendwie Diplomball in Wiesbaden. da hatten die irgendwie so eine geile Location, auf jeden Fall.
Im Kurhaus wir dann mit, wahrscheinlich.
Ja, genau, im Kurhaus, genau. Und dann sind wir danach mit dem Rucksack nach Sri Lanka und sind da eine Weile rumgereist. Und irgendwie war das so eine Umbruchsphase. Also wir hatten dann auch überlegt, ziehen wir zusammen oder nicht. Ich hatte eine kleine Wohnung in Bonn. Und das war irgendwie, die Wohnung war schön, aber die Wohnsituation war irgendwie blöd in dem Haus. Und er musste, also er hat ja Diplom gemacht, er musste sowieso, hat sich beworben und so weiter und musste aus seiner Wohnung da raus, in der er war. Und dann haben wir also angefangen, also wir waren in diesem Urlaub und dann haben wir angefangen, eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Aber irgendwie hatten wir nicht so richtig so einen Ort, wo wir jetzt gesagt hätten, ah, jetzt hier große Party oder irgendwie so. Und wir hatten da irgendwie auch beide nicht so richtig Bock drauf. Und dann haben wir tatsächlich Millennium Silvester gefeiert in meinem Elternhaus mit meinen Geschwistern und deren damaligen Spusis. Ja, und meiner Mutter und irgendwelchen Freunden von der und so. Das war so eine typische Party, wie meine Mama sie immer gemacht hat, mit so allen Altersgruppen, die dann da irgendwie zusammen waren. Und wir haben orakelt und haben auch ordentlich getrunken und so, aber wir sind nicht ausgegangen. Also so, das war der, kann ich mich aber gut dran erinnern. Und am nächsten Tag sind wir zu meinem Vater gefahren, der damals gerade dabei war, in sein neues Haus zu ziehen mit seiner Frau. Und da haben wir uns getroffen auf ein Neujahrsdrink sozusagen in dem neuen Haus. So auf dieses, da wohnten die aber noch nicht da. Und die haben uns das dann da gezeigt, wie das alles wird. Und die waren da, war noch so ein bisschen Baustelle. Und die sind dann kurz danach umgezogen. Und wir haben dann tatsächlich auch in den ersten Januarwochen entschieden, dass auch wir zusammenziehen. Und
oh Gott.
Im Februar waren wir schon in einer gemeinsamen Wohnung. Und dann war irgendwie tatsächlich, hat sich das Leben sehr verändert irgendwie, ne? Wenn man, also
ja,
das ist
so ein Schritt. Das war bei mir auch so. Also bei mir war das so, dass ich bin jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin 98 mit Thorsten zusammengezogen. Ja.
Ja, und guck mal, du hast immer 2 Jahre Vorsprung vor mir.
Ja,
mit den Dingen. Abitur, zusammenziehen. Beim Kinderkriegen ist es ja auch so bei uns.
Ja, genau, stimmt. Und jedenfalls sind wir dann, wir waren in Hamburg, 99 Silvester und ich war gerade im Referendariat und ich weiß noch, dass meine Mutter uns zu Weihnachten schwarze Wollmützen geschenkt hat, auf denen Welcome 2000 eingestickt war. Und dann sind wir, weil ich musste relativ schnell dann wieder arbeiten nach Silvester und ich habe Referendariat in Kiel gemacht und in Hamburg gewohnt und bin immer gependelt. Und deswegen sind wir nicht weggefahren, sondern waren in Hamburg und waren einfach nur wir beide, sind dann rausgegangen um 12 und sind an der Außenalster gewesen, nee, an der Binnenalster gewesen, wo ein riesen Feuerwerk abgefackelt wurde dann und hatten unsere Welcome 2000 Wollmützen auf und haben da das neue Jahrtausend begrüßt Und genau, und dann 2000 bin ich ja auch schon schwanger geworden dann. Aber erst
Krass.
Warte mal, wann war das denn dann? Warte mal, ich muss kurz nachrechnen. Ende 2000. Also, aber zu Beginn des neuen Jahrtausends sind wir dann gleich Eltern geworden, 2001. Ja.
Ja,
Krass.
siehst du, und wir 2003. Das ist echt lustig.
Genau, alles ein bisschen zeitversetzt bei dir. Sehr witzig. Ja, auf jeden Fall war das ein sehr aufregendes Jahrzehnt, in dem ich quasi auch ja, mich so vom Schulkind zur dann fast schon Mutter entwickelt habe. Zumindest hat das dann gleich im neuen Jahrtausend begonnen. Wahnsinn. Echt.
Ja, stimmt. Es gibt echt so, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Es gab doch letztes Jahr diese 10-Jahres-Challenge auf Instagram, wo alle diese Bilder gepostet haben, 2009 und 2019, so nebeneinander, ne? So, wie
Ja,
hat man sich
ja.
verändert und so. Und da habe ich auch echt in dem Kontext nochmal so drüber nachgedacht. Es gibt so Dinge oder es gibt so Jahrzehnte, in denen so super viel sich verändert im Leben. Und dann gibt es eben diese Jahrzehnte, ob das jetzt immer dann so genau übereinander passt, in denen halt gefühlt eben nicht so viel passiert. Ne? Das ist schon, finde ich schon interessant. Also wo das
Ja.
Leben sich nicht so von Grund auf ändert oder so.
Das stimmt. Also ich meine, im Moment ist es bei mir persönlich, habe ich das Gefühl, er hat sich jetzt gar nicht so viel geändert in den letzten Jahren. Aber die Kinder verändern sich natürlich so
Ja, das
rasend,
stimmt.
ne? Dann bemerkt man an denen irgendwie eher, wie die Zeit vergeht, als an sich selbst.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber ich meinte jetzt so, ne, so diese einschneidenden Veränderungen für, ne, so wie du gerade gesagt hast, Schule und dann 10 Jahre später schon, keine Ahnung, ne, Mutter
Ja.
sozusagen und pf, ganz anderes Leben. Ja.
Genau, Wahnsinn. Und ich habe vor allen Dingen auch mein ganzes, dieses ganze beschissene Jurastudium gemacht in diesen Jahren, was mir heute sehr wahnsinnig viel nützt.
Na gut. So manche
Okay.
Sachen weiß man halt vorher nicht.
Aber was übrigens auch noch eine gute Zeit war, ich habe ja, als ich studiert habe in Hamburg, dann ich bin während des Studiums dann gewechselt von Frankfurt nach Hamburg und da habe ich als studentische Hilfskraft in der Allegra-Redaktion gearbeitet von dem
Ach, Allegra, geil.
Frauenmagazin Allegra, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, als du sagtest Tempo und Max und so. Die Allegra war ja auch eine sehr, sehr coole Frauenzeitschrift, die dann Mitte der 90er auf den Markt kam, die immer nur schwarz-weiße Cover hatte und so ein bisschen frecher war als diese ganzen anderen Magazine, die man so für Frauen kannte. Und es war total toll, da in der Redaktion zu arbeiten. Es war echt eine super Zeit. Es war sehr, sehr lustig und inspirierend da, obwohl die zu Axel Springer gehörten.
Die gibt es aber auch schon lange nicht mehr, ne? Die Allegra ist schon lange weg
Nee,
vom
leider
Markt.
nicht. Ja, es war eine coole Zeit. Ja, und jetzt haben wir auch schon unser Stündchen wieder voll, ne, Anna? Dann können wir das jetzt vielleicht mal beenden, das die 90er.
Die 90er sind rum.
Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu uninteressant war für euch, sondern dass ihr euch alle wiederfinden konntet, zumindest die Hörer und Hörerinnen, die schon auch so viele Lenze auf dem Rücken haben wie wir.
Ja, und ich glaube allerdings auch vielleicht auch noch mal kurz, wie sind wir drauf gekommen? Wir hatten irgendwie keinen Bock auf diepe Themen. Es ist irgendwie alles gerade so
Ja, wir
viel, finde
wollten
ich.
auch nicht über Corona sprechen
Nee,
eigentlich.
genau, wir wollten einfach mal gar nicht über Corona reden. Haben wir auch tatsächlich geschafft bis jetzt.
Ja.
Ja, hatten das Bedürfnis mal irgendwie was in Anführungsstrichen Oberflächliches, ohne.
Leichtes.
Genau, was Leichtes. Oberflächlich ist da vielleicht auch gar nicht richtig, aber genau, was Leichtes zu machen und ja, war hoffentlich nicht langweilig.
Das kann doch gar nicht. Okay, dann würde ich
Gut.
sagen, beenden wir das jetzt mal, oder?
Ja, wir könnten doch mal, das würde ich ja lustig finden, lass uns doch mal eine 90er-Playlist machen und den Spotify-Link posten.
Oh ja, oh Gott, ich hab auch eine, die tatsächlich auch auf einem Mixtape basiert, was ich damals mit meinen Mitbewohnerinnen
Ja, her mit dem
zusammengestellt habe.
Link. Her mit dem Link.
Das Ding heißt X in Excess. Weil
Oh,
das Imke, Konstanze und Simone, IX, haben wir uns genannt, in Excess. Ja. Ganz schlimme Playlist, wirklich.
Oh ja, gib die her. Super, ihr Lieben.
Wir verlinken das. Ja. Also,
bis dann.
Einen schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.